Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es da in den Redaktionen mehr Auseinandersetzung mit gibt. Also nicht nur damit, wie wird über den Islam berichtet, sondern tatsächlich auch, wie wird über islamistischen Terrorismus berichtet. Es braucht mehr Mut zu einer kritischen Selbstreflexion. Es braucht, glaube ich, auch mehr Unterstützung von Ressortleiterseite, von Chefredakteurseite für Journalisten und Journalistinnen, die stärker rassismuskritisch oder diversitätssensibel berichten wollen.
Knicks Talks, der Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Knicks Talks. Mein Name ist Charlotte Leikert.
Und mein Name ist Ulrike Huhl. Gemeinsam hosten wir den Podcast Knicks Talks bei der BRG Relex.
Heute sprechen wir darüber, wie Medien über islamistische Vorfälle berichten, welche wiederkehrende Narrative dabei auftreten, wie sie wirken und was das mit unserer Gesellschaft macht. Später gibt es außerdem ganz praktische Tipps von den neuen deutschen MedienmacherInnen und der freien Journalistin Katharina Köll, wie eine differenzierte und faire Berichterstattung gelingen kann, ohne zu verharmlosen.
Jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Dr. Sabrina Schmidt ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Erfurt. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem kritische Rassismusforschung, postmigrantische Medien, Rechtspopulismus und Medien. Und sie beschäftigt sich auch damit, wie Medien das gesellschaftliche Bild von MuslimInnen und dem Islam in Anführungsstrichen prägen. Frau Dr. Schmidt, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Wenn wir auf die mediale Berichterstattung über islamistische Anschläge in Deutschland und Europa blicken, welche Narrative oder Bilder begegnen uns denn da am häufigsten?
Also grundsätzlich muss man sagen, aus der Forschung betrachtet, gibt es verschiedene Probleme mit der medialen Berichterstattung über islamistischen Terrorismus. Das eine Problem betrifft das Was, kann man sagen, und das andere Problem betrifft das Wie. Was meine ich damit jetzt genau? Also das Was bedeutet, dass wenn die Medien über Terrorismus berichten, und das tun sie relativ häufig, dann berichten sie fast ausschließlich über islamistischen Terrorismus. Das heißt, wir stellen fest, es gibt sowas wie eine thematische Verengung auf diesen Phänomenbereich. Man muss allerdings nur in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik gucken oder in die Zahlen vom Bundesamt für Verfassungsschutz, um zu sehen, dass es andere Ideologiebereiche gibt, die auch, von denen auch Gewaltdelikte ausgehen. Also zum Beispiel der Terror von rechts oder Gewaltdelikte von rechts. Da stellen wir als Kommunikationswissenschaftler aber fest, dass das relativ inadäquat, also nicht angemessen in den Medien verhandelt wird. Wir finden zwar Berichte über Hanau oder über den NSU, aber das ist alles meistens relativ ereignisbezogen und wenig nachhaltig. Und was vor allem das Problem ist bei der Berichterstattung über rechten Terror, dass es wenig Auseinandersetzung darum gibt, wie sich das eigentlich mit der gesellschaftlichen Stimmung verbindet. Also die ja zurzeit immer migrationsfeindlicher wird und wo wir auch feststellen, dass es eine relativ starke Verbreitung von muslimfeindlichen Einstellungen gibt. So, das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir aber eben auch Probleme mit dem Wie. Da stellen wir fest, dass, wie Sie das schon gesagt haben, es also bestimmte Narrative gibt, die in den Medien verhandelt werden, dass es aber auch hier so eine Art, bevor ich zu den Narrativen komme, eine thematische Vermischung gibt. Also das heißt, wenn über islamistische Terrorakte berichtet wird, werden ganz oft auch Fragen von Migration und Integration verhandelt. Also zum Beispiel gibt es immer noch die Annahme, dass islamistischer Terrorismus etwas ist, was sich sozusagen im Ausland formiert. Also die Menschen, die sich radikalisiert haben, sind in ihren Herkunftsländern im Irak, in Afghanistan, in Syrien mit einer islamistischen Propaganda in Kontakt gekommen und haben diese Ideenwelten sozusagen mit nach Deutschland gebracht auf ihren Flucht- und Migrationswegen. Oder sie sind über soziale Medien mit Akteuren in Kontakt gekommen, die diese Propaganda eben sozusagen spreaden in den sozialen Medien. Es findet aber relativ wenig Auseinandersetzung damit statt, wie vor allem junge Leute sich in Deutschland radikalisieren, weil sie bestimmte Erfahrungen machen, zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen machen, weil sie die Erfahrung machen, dass sie vermittelt bekommen, dass sie nicht zugehörig sind, dass sie in Frage gestellt werden, dass ihre Religion in Frage gestellt wird und so weiter. Und wenn man sich jetzt die Narrative anguckt, dann lässt sich feststellen, aus dieser Vermischung von Migration und Terrorismus heraus, dass sozusagen so eine Art Überfremdungsnarrativ eine große Rolle spielt. Also das heißt, weil islamistischer Terrorismus sehr stark mit muslimischem Leben und der Religion des Islams verkoppelt wird und diese Idee sozusagen entsteht, dass es etwas Fremdes ist, was Ausländisches oder einer fremden Religion sozusagen angehört, entsteht die Idee, dass sozusagen mit den Migranten, die wir wir hier in Deutschland haben oder die nach Deutschland kommen oder mit den Personen, die Migrationserfahrung haben, eben auch dieses Terrorismuspotenzial oder das Bedrohungspotenzial steigt. Da müssen Medien einfach auch aufpassen, dass sie nicht in die Falle tappen, rechtspopulistische Narrative zu verbreiten. Also zum Beispiel das Narrativ vom Bevölkerungsaustausch und so weiter. Und dann gibt es noch andere Spezifika, die eher so in der Bildsprache angelegt sind. Aber das vielleicht erstmal so weit.
Sie sind gerade schon darauf eingegangen, auf diese Verbindung zwischen islamistischem Terrorismus oder islamistischen Anschlägen und dem Thema Migration in den Medien. Inwiefern beobachten Sie dann auch, dass in der Berichterstattung eine sehr starke Verbindung zwischen islamistischem Terrorismus und dem Islam als Religion gezogen wird?
Sehr stark. Also es gibt Studien dazu, die zeigen, dass es sowohl implizite als auch explizite Bezüge gibt. Was meine ich damit? Also wir finden zum Beispiel Personennamen, Ländernamen, die der Leser, die Leserin mit dem Islam oder mit muslimischem Leben assoziiert in den Medien. Wir finden in den Bildern, die verwendet werden, Kopftücher beispielsweise. Wir finden Bärte, wir finden religiös konnotierte Kleidung, wir finden Moscheen. Jetzt muss man dazu noch sagen, dass der Leser, die Leserin ja eine bestimmte Leseerfahrung mit sich bringt. Dazu muss man sich jetzt so ein bisschen die Islamberichterstattung angucken und die Forschung dazu. Und da sehen wir, dass, wenn der Islam in den Medien verhandelt wird, er sehr stark in Konflikt- und Krisenkontexten verhandelt wird. Also sind sehr oft Ausnahmethemen dann sozusagen auf der Medienagenda, wie jetzt zum Beispiel Terrorismus. Es wird relativ wenig über muslimisches Alltagsleben berichtet, über muslimische Religiosität. Das heißt, der Leser, die Leserin, die wenig persönliche Kontakte haben zu Muslimen und Musliminnen, die gewinnen ihr gesamtes Wissen aus den Medien und haben dann sozusagen diese Assoziationen, diese Stereotypen an der Hand, die dann auch aktiviert werden in der Berichterstattung über islamistischen Terrorismus. Also wenn dann arabische Schriftzeichen oder ein Kopftuch sozusagen abgebildet werden, dann entsteht im Leser diese Verbindung zwischen sozusagen Islam und Terrorismus. Also der Islam, der dann im Grunde mit dem Terrorismus gleichgesetzt wird.
Also einerseits gibt es dann diese Verbindung zwischen der Berichterstattung über Islam und islamistischen Terrorismus und dann ja auch die Parallele, so habe ich es jetzt verstanden, dass es eine negativ konnotierte Berichterstattung ist.
Genau, eine sehr stark negativ konnotierte Berichterstattung. Also wie gesagt, wenn der Islam in den Medien in Erscheinung tritt, dann hat das meistens was mit Kriegen oder Konflikten zu tun, mit Integrationsproblematiken zu tun. Also im Grunde auch mit der Annahme, dass Muslime oder Menschen, die als muslimisch gelesen werden, sich nicht integrieren können oder integrieren wollen. Es geht viel um angebliche Frauenfeindlichkeit im Islam. Es geht sozusagen immer um Themen, die irgendwie Probleme oder Defizite vermitteln, und es geht wenig darum, was eben sozusagen muslimisches Alltagsleben in Deutschland, was eine muslimische Normalität sozusagen auszeichnet. Das ist in den Medien einfach unterrepräsentiert und das hat auch damit zu tun, das zeigt die Forschung auch, dass relativ wenig muslimische Akteure selbst zu Wort kommen. Also es ist sehr oft eine Berichterstattung über Muslime, über Musliminnen und relativ wenig eine, die ja letztlich die Geschichten von Muslimen, wie sie sie selbst erzählen würden, abbildet.
Sie sind ja jetzt gerade auf die Art und Weise der Berichterstattung eingegangen und auch auf die Narrative. Was würden Sie denn sagen, welche gesellschaftlichen Folgen hat denn diese Art der Berichterstattung über Islamismus und Islam? Also beispielsweise, Sie sind vorher auf so eine gesteigerte Wahrnehmung von Bedrohung eingegangen oder eben auf Bezug auf Vorurteile gegenüber MuslimInnen.
Was man sehen muss, ist, dass eine Muslimfeindlichkeit, andere bezeichnen es als antimuslimischen Rassismus, seit Jahren sehr, sehr weit verbreitet ist. Also es ist definitiv kein Randphänomen, sondern es reicht weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. Da gibt es diverse Studien, die das immer wieder belegt haben. Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung oder die Mitte-Studien, die zeigen, dass ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung Aussagen zustimmen, wie man empfindet den Islam als eine Bedrohung oder man empfindet, dass der Islam oder Muslime nicht zu Deutschland gehören oder man ist der Meinung, dass man die Religionsfreiheit von Muslimen, Musliminnen einschränken sollte oder dass man islamische Gemeinden beobachten sollte. Also das ist eine Stimmung, die relativ weit verbreitet ist und auf diese Stimmung trifft dann diese Art der Medienberichterstattung. Also da bestätigt sich sozusagen im Leser, in der Leserin bestätigen sich Stereotype oder vorurteilsbehaftete Vorannahmen. Und das findet relativ wenig kritische Auseinandersetzung damit statt, was auch damit zu tun hat, dass Phänomene wie antimuslimischer Rassismus relativ selten in den Medien verhandelt wird. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man sich jetzt die muslimischen Communities anguckt, die natürlich auch beobachten, wie über sie berichtet wird und das mit einem starken Terrorfokus sozusagen über sie berichtet wird, dann stellt sich bei Ihnen die Frage, inwiefern werden wir hier eigentlich als selbstverständliche Mitglieder dieser Gesellschaft wahrgenommen? Also da kann man jetzt auch gucken, beispielsweise hat Claim jetzt gerade ein neues Lagebild antimuslimischer Rassismus veröffentlicht und das zeigt, dass die Zahl an antimuslimischen Übergriffen, Beleidigungen, Gewaltdelikten gegen Muslime explodiert ist im Vergleich zum Vorjahr. Also die Leute sehen sich dann eben auch mit Alltagsrassismen oder mit eben auch physischen Übergriffen konfrontiert, die letztlich auch ein Stück weit durch diese Art von Medienberichterstattung begründet ist, weil der Leser, der nicht-muslimische Leser, durch diese Berichterstattung meint, dass diese Vorurteile begründet sind, sozusagen, ja, und dementsprechend, also das ist kein Automatismus, aber das legt einfach bestimmte ablehnende Verhaltensweisen sehr nahe. Also die Skepsis gegenüber dem Islam wird sozusagen dadurch zementiert.
Soweit ich mich erinnere, dass ja auch in dem Claim-Lagebild wird ja darauf eingegangen, dass antimuslimische Vorfälle eben sehr stark ansteigen, direkt nach islamistischen Anschlägen, aber auch vermeintlich islamistischen Anschlägen. Das heißt, wenn die Medienberichterstattung zunächst dahingehend ist, dass von einem islamistischen Anschlag ausgegangen wird, dann wirkt sich das ja auch dann direkt auf diese Vorfälle aus.
Ja, das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, den man ansprechen sollte. Also womit die Medienberichterstattung auch ein großes Problem hat, sind so vorschnelle Verdächtigungen. Also es findet oft eine sehr schnelle Einordnung des terroristischen Akts als islamistisch motiviert statt. Das war beispielsweise in Magdeburg der Fall. Da ist man sehr schnell in der Live-Berichterstattung davon ausgegangen, dass der Täter islamistische Motive hat, die ihn dazu verleitet haben, diesen Akt zu begehen. Es stellte sich dann aber relativ schnell heraus, dass das gar nicht der Fall ist, dass dieser Mensch eher sozusagen antifeministische beziehungsweise Probleme mit der saudi-arabischen Politik hat. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil dann ist im Grunde das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also wenn das einmal im Raum ist, dass das jetzt wieder ein islamistischer Terrorakt sein könnte, dann setzt sich das natürlich in den Köpfen, sozusagen im Kollektivbewusstsein der Bevölkerung fest. Und da haben wir im Grunde auch wieder dieses Problem, dass das ja im Grunde schon ein Stück weit erwartet wird. Also der Leser aufgrund seiner Leseerfahrung geht eben im Grunde schon davon aus, dass das jetzt im Grunde nichts anderes sein kann als ein islamistisch motivierter Gewaltakt.
Wie könnte denn aus Ihrer Sicht als Wissenschaftlerin eine differenziertere Berichterstattung über islamistische Anschläge aussehen?
Also dazu muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen ausholen und sagen, dass wir in der Forschung schon sehr lange davon ausgehen, dass es ein sehr spezielles Verhältnis ist, was Terrorismus und Medien miteinander eingehen. Denn sie profitieren ein Stück weit voneinander. Also der Terrorismus, das wissen wir, zielt ja nicht darauf ab, die unmittelbaren Opfer sozusagen zu erreichen, sondern er zielt ja darauf ab, das öffentliche Bewusstsein, die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen, also sozusagen in einen Angst- und Bedrohungszustand zu versetzen, um darüber eben auch politische Entscheidungsträgerinnen dazu anzuhalten, bestimmte politische Maßnahmen einzuleiten oder eben zu unterlassen. Und dafür brauchen sie die Medien, dafür brauchen sie die mediale Aufmerksamkeit. Und die Medien alle auf der anderen Seite profitieren vom Terrorismus, weil er sehr viele sogenannte Nachrichtenwertfaktoren erfüllt. Also das heißt, er verursacht einen sehr hohen Schaden. Oft sind es Tote, sehr oft sind es Verletzte. Er passiert überraschend, also es geht sozusagen ein Schockmoment von ihm aus und er hat eine sehr große gesellschaftliche Relevanz, weil ja der Terrorismus im Grunde immer und überall unangekündigt stattfinden kann und alle könnten theoretisch potenziell von ihm betroffen sein. Und das wiederum verkauft sich sehr gut. Also das steigert einfach die Absatzzahlen. Terrorismus ist was sehr, sehr gerne gelesen wird. Und da, ja, sozusagen profitieren Medien und Terrorismus so ein Stück weit voneinander. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das in der journalistischen Praxis sich erstmal bewusst gemacht wird, dass man sich eben nicht von Terroristen, Terroristinnen instrumentalisieren lässt. Man sollte darüber nachdenken, ob man Manifeste beispielsweise veröffentlicht. Man sollte aber auch darauf Acht geben, dass man stärkeren Fokus legt auf die Hintergrundberichterstattung. Also was sind tatsächlich jetzt die vielen Ursachenfaktoren, die dazu führen können, dass sich eine Person radikalisiert und dann eben auch gewaltbereit ist und auch Gewalt ausübt. Und das hat nicht immer nur was eben mit ausländischen Ideologien oder einer islamistischen Überzeugung zu tun, sondern eben auch oft mit den Dingen, die hier im Land passieren. Also da gibt es sehr viel Forschung eben auch zu institutionellen und strukturellen Formen von Rassismus, mit denen diese Attentäter ja theoretisch auch in Kontakt kommen können. Also das heißt, nicht entsprechend gefördert zu werden in der Schule, weiß ich nicht, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt zu werden, auf dem Jobmarkt benachteiligt zu werden und so weiter. Also es braucht sozusagen ein Gesamtbild zu den Ursachen, die dazu beitragen können, dass es zu islamistischen Terrorakten kommt. Und dafür braucht es eben mehr als nur eine emotionalisierende Berichterstattung, die sehr stark darauf abzielt, mit Drohungsempfinden sozusagen in der Bevölkerung auszulösen. Und dann braucht es auch einen stärkeren Fokus auf sozusagen weg von den klassischen Radikalisierungsnarrativen. Das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein Spezifikum der Berichterstattung. Also die Berichterstattung ist sehr stark darauf abgestellt, jetzt bei dem Einzeltäter die Radikalisierungsbiografie nachzuvollziehen und auch nachzuvollziehen, wo die deutschen Behörden jetzt eigentlich versagt haben in der Beobachtung dieser Individuen und darin, die sozusagen aufzuhalten. Es gilt aber sozusagen, den Fokus zu erweitern. Es geht nicht nur um die einzelne Biografie, sondern es geht darum, was ist eigentlich hier in dieser Gesellschaft los, was viele Leute dazu veranlasst, kein anderes Mittel zu sehen als sozusagen das politische Mittel der Gewalt, um den eigenen Erfahrungen und den eigenen Benachteiligungserfahrungen Ausdruck zu verleihen. Also mehr Hintergrundberichterstattung, mehr Hintergrundanalyse und auch mehr kritische Auseinandersetzung mit dem Journalismus selbst. Also was ich auch beobachte, ist, dass es oftmals zu so einer Art Glorifizierung des Journalismus kommt. Also der Journalismus, der sich dann sozusagen als Investigativjournalismus versteht, dessen Aufgabe also ist, das Behördenversagen aufzudecken. Das ist auch alles wichtig und richtig und notwendig. Es fehlt aber für mich oftmals eben so eine Art kritische Selbstreflexion. Was tragen die Medien eigentlich selbst dazu bei, dass eine Stimmung in der Gesellschaft entsteht, in der sich bestimmte Leute, zum Beispiel islamischen Glaubens, nicht mehr zugehörig und nicht mehr gesehen fühlen?
Gerade was Berichte über Hintergründe und Ursachen von Radikalisierung angeht, ist natürlich auch ein Thema, was uns als zivilgesellschaftliche Organisation besonders am Herzen liegt, weil das ja genau das ist, mit dem wir uns beschäftigen und wo ja auch Prävention und Ausstiegsarbeit dann eben ansetzen kann.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es da in den Redaktionen mehr Auseinandersetzung mit gibt. Also nicht nur damit, wie wird über den Islam berichtet, sondern tatsächlich auch, wie wird über islamistischen Terrorismus berichtet. Es braucht mehr Mut zu einer kritischen Selbstreflexion. Es braucht, glaube ich, auch mehr Unterstützung von Ressortleiterseite, von Chefredakteurseite für Journalisten und Journalistinnen, die stärker rassismuskritisch oder diversitätssensibel berichten wollen. Es braucht auch eine diversere Redaktion. Also was wir auch wissen, ist, dass wenig Leute mit Migrationserfahrungen, wenig Leute mit muslimischen Identitätsbezügen in großen deutschen Medienhäusern vertreten sind. Da muss man einfach eine größere Vielfalt herstellen, weil man damit am Ende eben auch, also zumindest potenziell eine größere Vielfalt in der Themenpalette, in den Themenagenden anbieten kann. Und das ist ja letztlich das, was es braucht. Also wir müssen weg von diesem Problem- und Defizitfokus, von diesem Krisen- und Terrorfokus, wenn es um den Islam geht. Und wir brauchen mehr Berichterstattung über das ganz normale muslimische Leben und über letztlich auch die Tatsache, dass die allermeisten Muslime diese islamistischen Terrorakte nicht unterstützen. Ich kann mich daran erinnern, dass der Angriff in München jetzt im Januar 2025, bei dem eine junge Mutter und ihr junges Kind gestorben sind, die, glaube ich, auch muslimischen Glaubens waren, noch eine öffentliche Meldung rausgegeben haben, dass sie sich wünschen, dass das jetzt nicht instrumentalisiert wird und sozusagen antimuslimische Vorbehalte damit nochmal zementiert werden.
Zu der Frage, wie eine differenziertere Berichterstattung über islamistische Vorfälle aussehen kann, die weder verharmlost noch pauschalisiert, haben wir uns die Perspektiven weiterer Expertinnen eingeholt. Zuerst hören wir die neuen deutschen MedienmacherInnen. Mit ihrem Projekt Better Post sind sie auf Social Media unterwegs und monitoren, wie dort zu Themen der Einwanderungsgesellschaft berichtet wird. Das machen sie als Teil von Toneshift, Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation.
Was wir als neue deutsche MedienmacherInnen in der Berichterstattung nach Anschlägen immer wieder sehen, ist, dass es sehr schnell heißt, Migration ist das Problem und Abschiebung ist die Lösung. Da sind Name und Herkunft der TäterInnen zum Teil noch nicht mal bekannt. Was wir aber brauchen, ist eine differenzierte Berichterstattung, die die tatsächlichen Ursachen von Islamismus beleuchtet. Denn nur wenn wir über die tatsächlichen Ursachen diskutieren, können wir auch zu wirksamen Lösungen kommen und Anschläge vermeiden. Und die Ursache heißt eben nicht Migration, sondern Radikalisierung. Was wir uns also wünschen für die Berichterstattung zu islamistischen Anschlägen, ist eine Fokusverschiebung, und zwar weg von pauschalisierenden Debatten hin zu konstruktiven Berichten über Radikalisierungsprävention. Es gibt immer auch gute Beispiele. Also konkret sind das Berichte, wo gründliches Fact-Checking betrieben wird, statt dass vorschnelle Behauptungen getroffen werden. Das sind Berichte, wo mit qualifizierten Expertinnen gesprochen wird, Artikel, die Kontext und Einordnung bieten. Also wo zum Beispiel auch mal gefragt wird, was sind die Gründe hinter Radikalisierung und welche erfolgreichen Ansätze dagegen gibt es? Und das sind auch Journalistinnen, die zeigen, welche Auswirkungen solche pauschalisierenden Debatten und Abschiebeforderungen für betroffene Menschen haben und die die betroffenen Menschen auch zu Wort kommen lassen. Denn das ist auch wichtig, um ein realistisches Bild von Musliminnen zu zeichnen.
Und auch Katharina Köll betont, wie wichtig es ist, über Zusammenhänge und Ursachen von islamistischen Vorfällen zu berichten. Sie ist freie Journalistin mit Fokus auf den Themen Flucht, Migration und Extremismus.
Ich denke, es ist immer wichtig, egal in welchem Kontext, auf Zusammenhänge zu schauen. Bei Islamismus zum Beispiel zu fragen, was befeuert Islamismus? Wie schaffen es islamistische Akteure, Menschen, vor allem junge Menschen, für ihre Ideologie zu ködern? Wenn man eine hintergründige Berichterstattung macht, sollte man das immer einordnen. Gleichzeitig kann man auch Lösungsansätze geben, zum Beispiel Präventionsmaßnahmen vorstellen. Es sollte auch herausgearbeitet werden, dass Islamismus wie andere extremistische Strömungen kein isoliertes Phänomen ist, sondern das Produkt verschiedener gesellschaftlicher und vor allem sozialer Umstände. Dazu ist es auch ganz wichtig, Hörern oder Zuschauern klarzumachen, welche Taten oder Aussagen machen eigentlich jemanden per Definition islamistisch oder salafistisch. Man sollte darauf achten, dass man klar zeigt, wo endet die Ausübung der Religion und wo fängt Extremismus an. Hier ist es essentiell, die richtigen Begriffe zu benutzen, also klar abzugrenzen zwischen Islamismus, Salafismus und Dschihadismus. Wenn ein Anschlag dschihadistisch ist, dann ihn auch als solchen zu benennen. Ich würde immer darauf pochen, Expertenstimmen einordnen zu lassen. Das kann man auch in der Aktualität gut machen. Und vor allem sollte man Experten nutzen, die wirklich eine fundierte und praxisnahe Erfahrung mitbringen. Oft merke ich, dass in der Aktualität nicht viel Zeit für Hintergrund oder Erklärung da ist. Längere Features oder Dokus können sowas meistens besser, vor allen Dingen, wenn sie auch mit vielen verschiedenen Akteuren sprechen oder sogar mit Personen selbst, die in die Radikalität abgerutscht sind. Gut fand ich zum Beispiel ein Feature bei Deutschlandfunk Kultur über Frauen, die aus der Radikalität wieder zurück in die Gesellschaft finden, ohne dass das Feature ihre Taten verharmlosen will. Das Feature setzt sich sehr intensiv damit auseinander, wie junge Frauen in den Extremismus abrutschen können. Der Autor spricht auch selbst mit einer jungen Frau, die deswegen vor Gericht steht und kann so den Weg in die Radikalität, den sie durchlebt hat, sehr anschaulich nahebringen. Es schaut auch auf Programme, die Menschen helfen, wieder in die Gesellschaft zurückzukommen und beleuchtet eben das Phänomen Islamismus und Salafismus von vielen verschiedenen Seiten.
Welche Unterschiede sehen Sie denn in der Berichterstattung über islamistische Vorfälle zu der Berichterstattung über rechtsextreme Vorfälle?
Also, was auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass beide Arten der Berichterstattung sehr ereignisbezogen sind. Also beiden Berichterstattungen oder beiden Themen fehlt in der medialen Verhandlung sozusagen ein größerer Fokus. Was verleitet die Leute dazu? Was gibt es für gesellschaftliche Faktoren, die das bedingen, dass sie zu Gewalt greifen? Es fehlt sozusagen eine Analyse, wie sind diese Gewalttaten verkoppelt mit der gesellschaftlichen Normalität, also mit zum Beispiel einer starken Verbreitung von fremdenfeindlichen, rassistischen Einstellungen in der Bevölkerung einerseits, was ja sozusagen auch als Nährboden verstanden werden kann für rechtsextreme Gewaltdelikte, dass die sich sozusagen dann legitimiert fühlen, darin gewalttätig zu werden, weil ja die gesellschaftliche Stimmung gerade so ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch die, ja, sozusagen die fehlende Auseinandersetzung, ja, mit rassistischen Überzeugungen, mit Blick auf islamistische Gewalttaten, weil da dann eben sozusagen Diskriminierungserfahrungen eine Rolle spielen. Da fehlen auf beiden Seiten Hintergrundberichte. Grundsätzlich ist aber ein großer Unterschied, dass islamistische Gewalttaten oft auch kulturalisiert werden. Ja, also was ich am Anfang schon sagte, die Täter werden dann als Fremde wahrgenommen, die Täter werden als ja sozusagen religiös und kulturell anders wahrgenommen. Und da fließen dann so antimuslimische Logiken und antimuslimische Narrative mit ein, also die Vorstellung, dass der Islam etwas ganz anderes ist als die eigene Gesellschaft und anderen Überzeugungen anhängt und so weiter. Und es findet sozusagen wenig Auseinandersetzung damit statt, wie das jetzt sozusagen die Wir-Gruppe, die eigene Gesellschaft eben auch mit verantwortet.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die Einschätzung von Sabrina Schmidt, dass über islamistische Vorfälle anders berichtet wird als über Rechtsextreme, wird zum Beispiel auch von Theresa Völker unterstützt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am WZB. In einer Studie zeigt sie, dass islamistische Anschläge in deutschen Medien häufiger mit übergeordneten Themen wie Islam, Migration und Integration verknüpft werden. Islamismus erscheint dadurch als transnationales Sicherheitsrisiko, das die gesamte Gesellschaft bedroht und dem durch schärfere Migrationspolitik begegnet werden muss. Auf der anderen Seite werden rechtsextreme Anschläge stärker individualisiert und selten in größere gesellschaftliche Zusammenhänge gestellt. Stattdessen erscheint Rechtsextremismus als eine Bedrohung für Minderheiten.
Unsere Folge heute hat gezeigt, wie wichtig es ist, differenziert über islamistische Vorfälle zu berichten und auf Hintergründe und Ursachen einzugehen. Dazu können auch ExpertInnen aus der Präventionsarbeit gute GesprächspartnerInnen sein, denn sie setzen sich tagtäglich mit den Ursachen und Verläufen von Radikalisierung auseinander. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Inhaltliche Vorbereitung, Moderation und technische Umsetzung: Ulrike Huhl und Charlotte Leikert.
Dieser Podcast ist Teil von KNIX Connect, dem Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. KNIX Connect wird umgesetzt von ufug.de, Modus ZAD, Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, IFAG, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG RELEX. Alle Träger werden im Rahmen von KNIX Connect durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Förderung erhalten wir von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Der Podcast stellt keine Meinungsäußerung des BMBFSFJ, des BAFZA oder der weiteren Mittelgeber dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.